Preist dem Herrn. Gott ist ein Gott, der uns nicht verlässt. Er wird uns tragen durch Stürme, durch Nöte, durch Krisen, was es auch immer sein kann. Und mein Thema heute ist, Gott treibt uns nicht. Das ist, was wir von der Bibel heute lernen möchten. Er jagt uns nicht, er überfordert uns nicht, er ängstigt uns nicht, er bringt uns nicht in Panik, er bringt uns nicht durcheinander, er verwirrt uns nicht, er bringt uns nicht in Not. Manche Leute haben eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Gott verunsichert uns nicht, er schikaniert uns nicht, mach das, mach das, mach das. Und du sollst es mehr der Heiligung nachjagen, du musst mehr in die Kirche gehen, mehr beten und was weiß ich alles. Nein, Gott schikaniert uns nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr müßig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und im Propheten Jesaja heißt es, er zerbricht das Joch des Treibers. Der immer mit dem Stecken dahinter steht, schneller, 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 schneller. Dabei, dabei, dabei. Verstehst du? Und so ist Gott nicht. Gott ist ein friedlicher Gott. Gott ist ein Gott des Friedens, der Ruhe. Ja, nach der Schöpfung ruhte Gott. Er entspannte sich. So, bevor ich weitergehe heute, ich möchte euch ganz herzlich einladen für die Gottesdienste hier im Haus. Am Morgen werde ich ein gutes Thema haben. Ich werde über Abraham sprechen. Und ja, Gott will dich an einem ganz bestimmten Ort haben. Gott will dich ja in einer bestimmten Sache haben. Und wenn du nicht an dem Platz bist, wo Gott dich haben möchte, dann hast du nur Troubles, nur Probleme, nur Schwierigkeiten. Also, du finde heraus, was ist der Ort, wo Gott mich haben will. Nicht welche Gemeinde, nein, wo will Gott mich haben, mit wem will Gott mich haben und was soll ich machen. So, darüber werde ich sprechen. Ich werde Abraham sprechen, der ausgezogen ist aus Ur in Chaldea und dann in Haran stecken geblieben ist. 30 Jahre seines Lebens hat er vergeudet, für nichts und gar nichts. Bis sein Vater gestorben ist. Und dann erst ging weiter. In dieser Zeit wurde seine Sarah unfruchtbar und er passierte so viel Negatives. Und erst als der Vater tot war, dann Gott sagte klipp und klar, geh aus deiner Vaterstadt, aus deiner Freundschaft, aus deiner Verwandtschaft und so weiter. Und was macht unser lieber Abraham? Er löst sich nicht von seinem Vater. Das wird mein Thema sein. Dann lade ich dich ganz herzlich ein für Sonntag früh. Sonntag früh werden wir über die Zeichen der Endzeit sprechen. Wir sind wirklich in der Endzeit, wenn ich dran denke. Ein Drittel der Wälder brennen schon. Und das ist eines, Offenbarung Kapitel 8, wenn du da liest, verstehst, eines der Zornschalen, die ausgegossen werden. Die Welt geht nicht unter deswegen. Aber überall passiert so viel, was wir sagen können, biblische Prophezie entwickelt, offenbart sich vor unseren Augen. Dann noch nebenbei, am Sonntag, den 8. September, werden wir um 15 Uhr eine Taufe im Tegeler See haben. Ich lade euch alle schon ganz herzlich ein. Kommt, seid dabei, bringt ja Freunde, Bekannte mit zu diesem Taufgottesdienst. Das wird ein Open-Air-Gottesdienst sein. Und ich freue mich schon, wir haben jetzt zurzeit 12 Täuflinge, also das ist ein gutes Zeichen, so wie Jesus an seine Jünger, hatte 12 Jünger gehabt und wir wollen dann anschließend noch ein Picknick machen, bringt auch alles was zum Essen mit, so dass für alle was übrig bleibt, oder wir müssen dann nachher ein Wunder erwarten, dass wir Salat, Kartoffelsalat und sowas vermehren müssen und die Würstchen vermehren müssen, so wie der Heiland die Fischlein und die Brötchen. So, ganz herzlich eingeladen zur Taufe. Die Taufe ist etwas Heilsnotwendiges. Jesus sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ich möchte, dass die Menschen selig werden. Dafür lebe ich und dafür arbeite ich. So, wenn du auch interessiert bist an dir selber, an dein Heil, dann mach diesen Schritt, bete darüber, frag den Herrn, Herr, soll ich diesen Schritt tun? Du musst nicht tun, weil ich das sage, sondern der Heilige Geist muss dich dafür und dazu überzeugen. So, der Heilige Geist hat den Kämmerer überzeugt, da kommen sie an eine Wasserpfütze vorbei und dann fragt der Kämmerer, da ist Wasser, was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Und es gibt nur ein Hindernis, das ist, dass du nicht willst. Und dann fragt der Philippus, ja, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Ist der der Herr deines Lebens? Ja, ich glaube. Und aufgrund deines Glaubens wirst du getauft, nicht in eine Kirche. Wir taufen niemanden in eine Kirche oder in eine Gemeinde. Wir taufen in den Leib Jesu Christi. Du gehörst von dem Tag Jesus. Und die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Dann brauchst du nicht mehr zurückdenken an deine Sünden. Sind mir meine Sünden vergeben? Habe ich Frieden mit Gott? Bin ich ein Kind Gottes? Nein, du weißt es. Ich war dabei. Ich habe einen Vertrag mit Gott geschlossen. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. So, nur nebenbei, herzlich eingeladen, melde dich, schick mir eine Mail oder wie auch immer, ruf mich mal an, dass wir genügend Taufkleider haben und dass ich die passenden Bibelsprüche für dich aussuchen kann. So, nur nebenbei. So, Gott treibt uns nicht. Gott ist ein Gott des Friedens. Er handelt, was er tut, das tut er in aller Stille, in aller Bescheidenheit, in aller Gewissheit, dass du überzeugt bist, er treibt uns nicht. Gott hetzt nicht. Lass dich jetzt taufen. Bring den Zehn in die Gemeinde. Oder geh auf die Straße und missioniere. Nein, das muss aus dem Herzen herauskommen. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Stress und Hektik ist für mich vom Teufel. Jeder Stress, jede Form vom Stress ist vom Satan. Im Psalm 23, Vers 1, da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Jetzt pass auf. Mir wird nichts fehlen. So. Und er lässt mich lagern im grünen Auen oder auf grüner Aue. Und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Da sitzt der Wasser. Da kannst du, ja, nur Wasser schlürfen. So ist das Schäfchen hier. Gott führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Das ist was Tolles, verstehst du? Richtig entspannt. Gott überfordert seine Kinder nicht. Er bedrängt nicht. Du musst das und so weiter. Du musst nichts, denn der Herr Jesus lade dich ganz herzlich ein. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Und wenn du zum Heiland gekommen bist, hast du den inneren Frieden. Du hetzt nicht und du lässt dich auch nicht hetzen von Menschen. Wenn dann Leute zu dir kommen und dir irgendwas vortragen und dir ja erzählen, das musst du machen und das musst du machen, dort musst du hingehen und das musst du gesehen haben und dort musst du gewesen sein. Nein, du musst den inneren Frieden haben. Am besten du bleibst im Bett. Und weißt, Gott wird dich dort schon hinbringen. Er wird mich tragen. Verstehst du, auch in den Himmel zu kommen. Die Engel werden dich dort hinauftragen. Du musst da nicht selber dich abstrampeln und alles das Beste tun. Der Heilige Geist wird unseren Schwachheiten helfen. Also, du musst dich nur gefallen lassen. Ja, Herr, ich bin einverstanden. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott bedrängt uns nicht. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Und nicht wie die Pharisäer. Ihr müsst das, ihr dürft das, jenes nicht und so weiter. Dieses Gesetz. Gott will von uns, ja, er will von uns nichts Großes, nichts Gewaltiges. Das, was er von uns fordert, das gibt er uns zuerst. Das ist ganz wichtig, dass Sie das verstehen. Was er von uns fordert, das gibt er uns zuerst. Und wir leben aus seiner Fülle Gnade und Gnade. Wir leben auf seine Kosten. Ja, wir müssen nur den Herrn bitten und wir werden es empfangen. Das ist das Einzige, was wir tun sollen. Und dann sollen wir noch hinterher Dankeschön sagen. Das ist ja alles. Wir arbeiten vorgearbeitete Arbeiten. Das ist alles schon vorgearbeitet, vorgekocht. Wir müssen nur noch verarbeiten und weitergeben oder wie auch immer. Wir müssen Jesus nur nachfolgen. Wir müssen Jesus nicht vorausgehen. Jesus, geh voran, singen wir in einem Lied. Er geht voran, er arbeitet für uns. Er öffnet die Türen, er schließt die Türen. Er passt auf uns auf. So, wir müssen Jesus nur nachfolgen. Er ist unser Vorarbeiter. In manchen Firmen gibt es Vorarbeiter. Der arbeitet an der Maschine vor. Jesus will unser Leben mit Leben füllen, mit Gnade und Kraft und so weiter. Aktive Leute, wenn ich so aktive Leute anschaue, die sind ganz schnell überfordert. Ja, die sind ausgebrannt, die sind leer, die sind krank, gebrechlich. Du kannst nicht nur geben, 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 du musst auch irgendwo nehmen. Deshalb, lass dich nicht treiben, ist meine Botschaft heute. Lass dich nicht stressen von niemandem und von gar nichts. Viele Menschen lassen sich stressen und treiben und jagen. Wir sollen nur dem Wohlgefallen Gottes nachjagen, dass ich im Willen Gottes bleibe, dass ich nicht von der Spur Gottes abkomme. Das ist mein Anliegen, mein Problem. Aktive Leute werden ganz schnell überfordert, verlieren sogar die erste Liebe. Ich denke nur an die erste Gemeinde in Ephesus, im Sendschreiben, wo es heißt, ich habe was gegen dich. Und es ist schrecklich, wenn Gott was gegen uns hat. Ich habe was gegen dich, weil du die erste Liebe verlässt. Und alles, was wir nicht aus Liebe tun, können wir vergessen. Aus Freude, aus Frieden und so weiter, aus innerer Gelassenheit. Bevor Gott für die Israeliten was getan hat, hat er gesagt, setzt euch mal hin, haltet euch die Klappe, schreibt nicht so, betet nicht so viel. Habt keine Angst, seid stille und ich will für euch streiten. Das ist Gott. Der Aktive soll ja nicht noch aktiver werden. Ja, er sollte nur das tun, was Gott ihm anvertraut hat, was Gott ihm befohlen hat. Wer schon etwas tut, das ist meistens so in unserer Gesellschaft, von dem wird noch mehr verlangen. Du könntest ja auch noch die Toilette putzen, du könntest auch noch die Suppe kochen, du könntest auch noch das und dies machen und so weiter. Und es wird immer mehr von einem verlangt. Aber das ist bei den Aktiven. Nein, du darfst dich bei Gott nicht überfordern. Du musst auch Nein sagen können. Nicht nur Ja, 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 sondern wir Christen müssen auch das Nein sagen können. Nein, das ist nicht meine Arbeit. Das liegt mir nicht. Das kann Schwester oder Bruder sowieso besser machen wie ich. Und so weiter. Wir sollen abgeben, delegieren. Das ist, was Gott uns auch lehrt. Immer wieder in der Bibel. Und ich möchte hier den Jakob heute vornehmen, einer dieser Patriarchen. Jakob war immer so ein Hitzkopf. Dann weiß, der wollte alles schnell haben, den Segen schnell haben, schnell Erfolg haben, schnell Sieg haben. Er wollte alles so schnell haben. Und Gott hat gesagt, Bruder, langsam. 21 Jahre hat er gebraucht, bis er das geworden ist, was er eigentlich im Schnellverfahren haben wollte. Er wollte schon als Zwillingsbruder den Esau am Vers, hat er festgehalten. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Das hat er auch beim lieben Gott gemacht. Und deshalb hat er einen Klaps auf dem Hintern bekommen. Und dann humpelt er, hat so einen Schlaganfall gekriegt, dann humpelt und hinkt er. Ja, hat sich was ausgerenkt in der Sehne. Jakob hat große Veränderungen in seinem Leben erlebt. Ja, Jakob war so ein Macher. Er wollte alles schnell erreichen. Schnell Erfolg haben, schnell gesegnet werden. Oh, der Isaac will deinen Bruder segnen, hat die Mutter gesagt. Verstehst du? Und schnell kocht das, ich weiß, was der Isaac mag und so weiter, hat der Bäcker vorgekocht und dann servierte der liebe Jakob hier und schwindelt und lügt, nur um den Segen zu bekommen. Gott musste ihm ganz schön die Flügel stutzen und ließ ein bisschen kürzer treten. Nicht so schnell, mein Bruder. Er musste für seinen Segen 21 Jahre arbeiten. Das ist immer, wenn wir was schnell haben müssen, das haut uns zurück. Manche wundern sich, warum geht es in meinem Leben so schlecht? Warum muss ich so viel leiden? Manchmal ist Fehlschlag und Misserfolg ein Segensweg. Jetzt, Jakob, muss ich den Weg gehen. Stress legt Teile des Gehirns lahm, habe ich neulich gelesen. Der Mensch verliert jede Selbstwahrnehmung schnell, 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 schnell. Die Gesellschaft will, dass man mechanisch funktioniert. Der Teufel will, dass du ja dein Bestes gibst. Und der Herr will nicht immer das Beste. Ja, ist es schon in Ordnung, dass du das Beste willst. Aber du musst im Willen Gottes sein. Kairos. Im richtigen Augenblick das Richtige tun. Und dann am richtigen Menschen, an die richtige Adresse. Wir machen so viel Unsinn als Christen. Und ich wundere mich manchmal, dass der liebe Gott das alles zuschaut und zulässt. So, irgendwann müssen wir merken, du, ich funktioniere nicht so, wie man das mir gesagt und gepredigt hat. Also es geht alles so schnell. Auch die ersten Christen. Ich möchte die ersten Christen nicht so groß in Schutz nehmen. Weißt du, manche denken, wir müssen so werden wie die ersten Christen. Die Frucht der ersten Christen war faul, meine Lieben, in aller Liebe. Die haben gedacht, Jesus ist gekreuzigt, Jesus ist auferstanden gleich nach ein paar Tagen und Jesus ist in den Himmel gefahren, der Heilige Geist ist so schnell gekommen und jetzt wird ganz schnell die Entrückung stattfinden. Und was ist passiert? Die Entrückung kam nicht. Dann haben sie noch Gütergemeinschaft eingeführt und von der Gütergemeinschaft ist nachher in der ganzen Bibel im Neuen Testament nichts mehr übrig geblieben. Die Frucht war faul. Das ist nur. Und dann sagt Paulus, wir werden denen nicht zuvorkommen, die entschlafen sind. Wir werden zusammen, wenn der Herr kommt, wenn es soweit ist, wir werden mit dem Herrn Jesus oder wir werden dem Herrn Jesus entgegengerückt in den Wolken. Also wir müssen nicht hetzen. Ja, ich muss unbedingt alles tun, ganz schnell. Nein, lass dir Zeit. Gute Sachen brauchen Zeit, brauchen Reife, aber geistlich. Lass dich nicht stressen, lass dein Gehirn nicht lahmlegen, dass du nichts mehr wahrnimmst, nur noch, du rennst mit Scheuklappen deinen Weg, dass du funktionierst. Und viele Menschen klappen zusammen, die versagen, die schaffen es nicht mehr. Und dann irgendwann machst du dich und sagst, ich pfeife auf alles. Schaff sowieso nicht, das ist zu anstrengend, ich werde überfordert. Gott treibt niemand, Gott überfordert niemand und so weiter. Und das muss der Jakobus hier entdecken und lernen. Gott überfordert nicht. Nur mit der Ruhe kommt man weiter. Lass dir Zeit. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Lass dir Zeit. Und als dann diese Begegnung mit dem Esau kommt, 1. Mose 33, Vers 13, das ist der Einstieg, den ich hier habe. Dann die versöhnen sich die beiden Brüder, umarmen sich und weinen miteinander und sagen, Bruder, wie konnten wir so lange ohne einander zu sehen aushalten? Verstehst du, 21 Jahre war der Jakob fern und Esau auch. Und da ist so viel passiert, die haben Kinder und die haben Kinder, die Familien. Und dann will der Esau den Jakob begleiten, der war ja ein Militärmensch, ein Feldherr. Und dann sagt Jakob, nein, 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 mein Herr, sieh doch, selbst die Kinder, die hier bei mir sind, die sind noch sehr empfindlich. Und ich muss Rücksicht nehmen auf sie und auf die säugenden Schafe, hör zu, und auf die Kühe. Verstehst du, die können gar nicht so schnell, wie du das willst und treibst. Wenn man sie auch nur einen Tag übertreibe, dann würde die ganze Herde zugrunde gehen. Jakob ist ruhig geblieben. Vorher hätte er getrieben. Ja, ganz schnell.
Aber jetzt ist er sanft und friedlich. Hier hat Jakob etwas ganz Gewaltiges erlebt. Zuerst wollte er ganz schnell heiraten und dann musste er 7 Jahre für die Rahel arbeiten. Zuerst kriegt die Lea ins Bett, verstehst du, und dann sagt er, nee, bei mir uns ist die Sitte, der Älteste kommt zuerst. Und er hat blöde Augen dazu noch gehabt. Geschielt oder was weiß ich, was sie gemacht hat. Oder manche sagen, keine Farbe in den Augen, keine Pupillen. Blind war sie ja nicht. Und so weiter. Und da musst du erstmal die Lea nehmen und dann für die Rahel nochmals arbeiten. Wir sehen also die Geschichte, Jakob ist langsamer geworden, rücksichtsvoller geworden, sensibler geworden, menschlicher geworden. Und du siehst, das macht der liebe Gott. Der liebe Gott macht uns menschlich. Nicht nur zu Antilopen, die nur rennen und so weiter. Jakob hat sich hier gewaltig verändert. Wenn du den Jakob vorher liest und den Jakob nachher. Und wenn du länger mit dem Heiland gehst, du wirst auch ruhiger. Da hörst du auf, ein Hitzkopf zu sein. Ganz schnell. Oh Herr, ich will entrückt werden, am besten heute schon. Ja, und dann lässt der Herr dich noch 20 Jahre zappeln. Ich denke nur an meiner Taufe, als ich getauft wurde. Ich habe auch mich kurz bekehrt, mich taufen lassen. Und dann habe ich, lieber Heiland, jetzt kannst du kommen. Jetzt bin ich bereit, entrückt zu werden. Du und der Heiland hat mich über 50 Jahre hier auf dieser Erde gelassen. Und stell dir mal vor, ich hätte so viel verpasst und versäumt und nicht erreicht und nicht verwirklicht von dem, was Jesus in mein Leben hineingelegt hat. Wir möchten ganz schnell in den Himmel gehen. Du, im Himmel wirst du noch lang genug sein, eine ganze Ewigkeit. So, Jakob wird langsam, er wird gemütlich, wird väterlich, die ganzen kleinen Kinder und sogar tierliebend wird er, die säugenden Schafe, die Mutterschafe und die Kühe mit ihren Kälber und so weiter, die können nicht so schnell. Jakob war ein sehr ungeduldiger Mensch. Er konnte den Segen nicht erwarten, er konnte die Stunde Gottes nicht erwarten, bis er soweit ist, bis er so das ist, was Gott wollte, der Patriarch, bis er das Erbe bekommt. Jakob wollte alles haben, und zwar am liebsten gleich und sofort. Und Jakob muss lernen, dem Laban zu dienen. Und er ist ja genauso ein schlimmer Schlitzer wie der Jakob selber. Du siehst, der wird geschliffen. Du kommst zu einem Lehrherr in die Lehre, der ist noch schlimmer als du. Und manche wundern sich, was ist mit mir los? Oh, wenn ich nur in einer anderen Gemeinde wäre, wenn ich nur einen anderen Pastor hätte, aber ich wäre hier getriezt. Und Jakob wurde vom Laban getriezt, von seinem Schwiegervater. Der Schwiegervater wollte ihn sogar umbringen, bis Gott ihn korrigiert hat. Überleg einmal, dieser Laban. Ja, Jakob muss lernen zu warten, dem Laban zu dienen. Zuerst mal 7 Jahre für die Rahel, 7 Jahre. Bisher hat Jakob, ja, ich will nur nebenbei sagen, ja, viele Leute haben heutzutage keine richtige Verlobung, schnell geheiratet, getroffen jemanden in der Ecke, in der Snackbar irgendwo, und dann wird geheiratet, aber 7 Jahre dafür gearbeitet. Und dann kriegt er erst die Rahel, und dann kriegt er erst die Lea, verstehst du? Und dann kriegt er erst die Schafe und das Erbe, was auch immer ihm versprochen worden ist. Bisher hat Jakob nur für sich selbst gelebt. Und das hat Esau auch nachher gemacht. Esau lebt immer noch für sich selbst. Esau sagt, ich kann dich beschützen, ich kann dich bewahren und ich werde für dich sorgen. Du musst hier nicht Angst haben in Kanaan. Das sind Banditen hier. Was glaubst du, was für Leute hier im Kanaan leben? Das sind Riesen. Das Land ist gut, aber da sind böse Menschen drin. Ich werde dich beschützen. Und jetzt hör mal zu. Der Jakob hat gelernt, auf den Herrn zu vertrauen und nicht auf den Schutz von Menschen. Und das müssen wir auch lernen, meine Lieben. Einfach auf den Schutz Gottes uns zu verlassen. Nicht, dass uns der und jener beschützt. Bisher hat Jakob auch nur an sich selbst gedacht, an seine Vorteile, an sein Fortkommen. Und wenn ich so lese die Bibel, dann ist der Jakob so geworden wie Jesus. Und genau das sollten auch wir werden. So wie Jesus, Philipper 2, Vers 3. Und da heißt es, handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Keiner soll sich über den anderen erheben oder sich besser dünken oder edler sein und so weiter, sondern er soll mehr den anderen achten als sich selbst. Verfolgt nicht eure eigenen Interessen, sondern seht auf das, was des anderen ist. Das hat Jakob gelernt, zu sehen, was des anderen ist. Nicht mehr egoistisch zu sein, nur seine Vorteile, nur sein Fortkommen, nur seine Entwicklung, nur sein Segen. Und so viele Christen, Charismatiker vor allem, Pfingstler, die wollen nur den Segen haben. Aber lass uns darüber nachdenken, was wollen die anderen? Was brauchen die anderen? Was braucht meine Familie? Was nützt es, wenn ich gesegnet bin und die anderen, die verpassen den Segen oder ich beraube den des Segens. Jakob macht konsequent jetzt hier. Er sagt, ja, ich war lang genug Egoist. Jetzt diene ich nicht mehr meinen eigenen Interessen. Er sucht nicht, was mir nützt. Oder was habe ich davon? Die meisten Leute, wenn sie an etwas denken, für etwas beten und etwas lesen oder etwas hören, was habe ich davon? Was springt mir dabei raus? Verstehst du, wenn ich Gott diene, was springt mir dabei raus? Wahrscheinlich gar nichts, du zahlst nur drauf. Er sucht nicht, was ihm nützt, sondern er sucht, was dem anderen nützt, so wie es in der Bibel heißt. Er ist nicht mehr selbstzentriert. Und so kommen wir auf der Welt, so sind wir. Wir sind ja Teufelskinder. Am Anfang unseres Lebens sind wir Teufelskinder. Und wir müssen langsam aber sicher Gotteskinder werden. Selbstzentriert, nur auf uns fixiert. Was habe ich davon, wenn ich in die Gemeinde gehe? Was habe ich davon, wenn ich mich taufen lasse? Was habe ich davon, wenn ich die Bibel lese? Was habe ich davon, wenn ich bete? Was habe ich, wenn ich Gott lobe und preise? Was habe ich, wenn ich den Zehnten gebe? Oder was auch immer es sein mag. Jakob ist durch Tiefen gegangen. Er musste Gott suchen. Und er hat das Erbarmen Gottes erlebt, wie Gott barmherzig ist. Oh, er hat so viele Fehler gemacht in seinem Leben, seinen alten, blinden Vater nach Strich und Faden betrogen. Ich bin Esau, dein geliebter Sohn. Ja, verstehst du? Ein Gauner war er. Ja, und er erlebt die Barmherzigkeit Gottes. Und in der Fremde, im Dienst hier, im Dienst für seine Frauen, im Dienst für sein Erbe, ist er barmherzig geworden, mitfühlend und gnädig und einfühlend. Plötzlich fühlte, ich kann nicht rasen, ich kann nicht hetzen. Wer einmal selbst die Gnade erlebt hat, der ist auch anderen gegenüber gnädig. Geschwister, und das ist so wichtig, warum viele Menschen den anderen nicht gnädig sind, nicht barmherzig sind, die anderen nicht ausstehen können. Wer selbst Gnade erlebt hat, wer selbst durchgetragen wurde, wer selbst ja, verstanden worden ist, der versteht auch die anderen danach, ja? Wer selbst einmal die Liebe Gottes erlebt hat, der kann auch nachher anderen die Liebe Gottes geben. Ja, komm, beruhige dich, hetz nicht. Bei mir ging es genauso, verstehst du? So hat der Jakob hinterher. Ich muss nicht hetzen. Wer einmal selbst vergeben und Vergebung erlangt hat, der kann auch anderen vergeben. Aber wer selbst keine Vergebung erlebt hat, der kann den anderen auch nicht verzeihen. Ach, jeder muss mit seiner Sünde selber fertig werden. Wer einmal angenommen wurde, der kann auch andere annehmen. Und das ist ein Problem, was viele Christen nicht können, weil sie nicht von Gott angenommen worden sind. Und wer von Gott angenommen worden ist, der kann auch andere annehmen, andere verstehen, sich auf andere einstellen, sich mit anderen identifizieren. Wer einmal verstanden wurde, der kann auch andere verstehen. Und wir haben hier eine große Not in der Christenheit heutzutage. Ja. Wer selbst einmal in der Not war und gehungert hat, der weiß, wie gut das Brot schmeckt. Und wer selbst mal krank war, ja, der kann mitfühlen mit dem Kranken. Aber wer selbst nie krank war, der versteht einen kranken Menschen nicht. Och, glaub nur und du wirst gesund werden. Und dann kommt dann ganz alle möglichen Unfug und Unsinn heraus dabei. Wer selbst einmal kein Geld hatte, der versteht, was es bedeutet, kein Geld zu haben, arm zu sein, nicht kreditwürdig zu sein, ja, und nicht zu wissen, was werden wir morgen und übermorgen essen oder wie wird es mit uns weitergehen. Wer einmal selbst in Schmutz gezogen wurde, selbst verleumdet wurde, selbst verspottet wurde, selbst in die Pfanne gehauen wurde, der kann mit anderen mitfühlen, was es ist, dass wenn andere über einen reden, wenn die Zeitung über einen schreibt, sogar das Fernsehen womöglich, und man kritisiert wird und so weiter und verdammt wird. Wer einmal selbst schlecht behandelt wurde, da kann die Leute verstehen, was es bedeutet, wenn sie durch die Hölle marschieren müssen oder in die Löwengrube gehen müssen. Der weiß es, der fühlt es mit. Wer selbst einmal arbeitslos wurde, der weiß es, was es bedeutet. Jetzt ist in Sachsen und Brandenburg die Wahl und ich höre immer wieder, was die Leute so sagen. Nach der Wende, ich war ein Jahr, ich war zwei Jahre arbeitslos in der ganzen Warteschleife, was das alles so bedeutet. Die Leute können mitfühlen, die Leute im Westen in der Republik können das nicht mitfühlen, weil sie das nicht erlebt haben. Aber wer sowas erlebt hat, ich war auch ein Jahr, zwei Jahre arbeitslos, sagt der eine oder andere im Fernsehen. Der versteht den anderen. Und wer einmal selbst Gott getroffen hat, der kann auch wieder zeigen, wie er Gott treffen kann. Der andere, der Nachbar, der Freund, durch den begegnet Gott immer wieder, wer selbst Gott begegnet ist. Aber bei den meisten zweifle ich, ob sie Gott überhaupt begegnet sind, überhaupt von Gott was gehört haben, ob wir sie, ja, den Herrn erkannt haben. Wenn du Gott erkannt hast, dann gehst du nicht mehr so, wie du gekommen bist, nach Hause. dann bist du verändert. Wer einmal Gott gehört hat, aus dem hören die Menschen die Liebe Gottes heraus. Der ist freundlich, der ist nett, der ist umgänglich. Wer einmal im Ausland gelebt hat, ja, der weiß, was es bedeutet, ein Ausländer zu sein. Ich weiß von meinem Schwager, der war im Schulaustausch in London und der wollte ganz schnell nach Hause. Die Kinder haben gesagt, Hitlerboy, Hitlerboy, verstehst du? Und nur weil er ein Deutscher war und die wollten mit ihm nicht nochmal spielen, der ist ein Hitlerboy. Verstehst du? Weißt du, was es bedeutet, Hitlerboy zu sein, Russe zu sein, Türke zu sein, Neger zu sein, Ausländer zu sein, Flüchtling zu sein? Ja. Wer einmal selbst alles verloren hat, irgendwo durchgefallen ist, wenn du einmal durchgefallen bist in der Schule oder was weiß ich, im Führerschein oder irgendeinem anderen Test, dann weißt du, was es bedeutet, was man fühlt, wenn man irgendwo durchgefallen ist. Wenn man selbst irgendwo einen Unfall hatte, kann man gern mit einem Menschen mitfühlen, was es bedeutet, einen Unfall zu haben. Ja, selbst einmal abgebrannt zu sein, verstehst du, alles verloren zu haben, dann verstehst du den Menschen. Und genau das ist, was Gott mit dem Jakob hier gemacht hat. Du sollst andere Menschen verstehen. Das ist der Sinn des Glaubens, der Nachfolge überhaupt, dass wir andere Menschen verstehen, was es bedeutet, behindert zu sein, nicht mitzukommen, nicht verstehen, noch nie was darüber gehört zu haben. Jakob lebte in Exil 21 Jahre im Ausland, in der Fremde. Er musste beim Laban all das lernen, was er zu Hause nicht lernen wollte, wo er da weggelaufen ist. Zu warten auf Gottes Stunde, bis Gott ihn führt, bis Gott ihm hilft. Wegen einer einzigen Sünde musste er so viel leiden, büßen und Opfer bringen. Er hat bestimmt bitter bereut. Er sagt, noch einmal würde ich diese Sachen nicht mehr machen. Aber jetzt hat er gemacht, jetzt ist er eine Fremde, 21 Jahre, und er ist noch nicht fertig. Ich habe nicht so viel Zeit, aber das musste er von seinen eigenen Söhnen lernen. 10 seiner Söhne haben ihn genauso betrogen, wie er seinen alten Vater betrogen hat. Es rächt sich alles. Ja, ein wildes Tier hat den Josef zerrissen. Hier ist das Kleid von dem Jungen, siehst du es? Riecht das Blut noch? Ja, sein Betrug, seine Sünde. Ja, und er hat es nicht mehr los, ist nicht mehr losgeworden, was er seinem Bruder Esau angetan hatte. Auch die Sünde an seinem Vater. An der Sünde hat er gelitten, hat er sogar Depression bekommen, als er hörte, mein Josef ist tot. Bis der Josef kam und von Gott die Antwort bekam, ja, dein Josef lebt und er ist Herr in Ägyptenland. Weißt du, Gott kann unser Schicksal wenden. Und das will ich sagen, Gott treibt uns nicht. Aber Gott lässt uns manchmal ein bisschen zappeln, ein bisschen ja, in die Wüste gehen. Er hat andere reingelegt, sie ist selbst reingelegt worden. Und es rächt sich alles im Leben, meine Lieben. Unsere Sünden werden uns wiederfinden, egal wie schnell und wie weit wir laufen. Wir können der Sache nicht entrinnen. Die Sünde wird vergeben, ganz klar. Aber sie findet uns wieder. Gott zeigt uns, mein lieber Freund, so ist es. Weißt du jetzt, wie es ist? Wenn du andere verletzt, wenn andere Schmerzen durch dich bekommen, wenn andere seine Arbeit verlieren, wenn andere deinen Partner durch dich verlieren, wenn andere das und das durch dich verlieren, das plötzlich passiert bei dir das Gleiche und dann fragst, was ist mit mir los? Ich habe doch Vergebung der Sünden. Ist das nicht innere Heilung? Nein, innere Heilung ist, dass Gott dich da durch den Ofen, durch diese heiße Kohlen laufen lässt. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Und Jakob war ein reicher Mann geworden. Und ich sage dir, wann Gott uns weiterführt und wie Gott mit uns arbeitet, erst wenn wir reiche Leute geworden sind, wenn es uns gut geht, wenn wir alles haben, was wir brauchen, wenn uns nichts mehr fehlt. Da befahl Gott, Jakob, geh du zu deinem Bruder Esau. Und er macht sich auf und er hört wieder auf der anderen Seite, dass der Esau ihm sogar entgegenkommt, mit 400 Mann natürlich. Und alle haben einen Speer in der Hand. Gott überfordert uns nicht. Gott weiß, wann die Zeit reif ist, wann du das und das erledigen sollst. Weißt du, manchmal sagt man in der Seelsorge ist den Leuten, du musst dich versöhnen, du hast innere Heilung. Nein, die Zeit muss auch für die innere Heilung reif werden. Du musst reif werden, dass du auf jemanden zugehst. Der andere muss auch reif werden, auf den du zugehst, dass er auch von Gott schon vorbereitet ist. Also nicht nur einfach losrennen und sagen, bitte vergib mir, ich will mich mit dir versöhnen. Nein, die Zeit muss reif werden bei dir und bei dem anderen. Gott handelt nicht nur einseitig. Gott weiß immer wieder, wann die erfüllte Zeit ist, wann er mit uns wieder weitergehen kann, ein Stück wieder. Gott überspringt nichts. Er arbeitet sehr sympathisch, geordnet, methodisch, Punkt für Punkt. Er ist ein Methodist. Ja, das ist Gott. Er geht mit uns weiter, wenn es uns gut geht. Jetzt habe ich alles überwunden. Halleluja. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann klopft schon jemand an der Tür. Oder ruft dich an. Oder schreibt dir einen Briefle. Oder du triffst ihn auf der Straße und kannst ihn nicht mehr ausweichen. Ja, Gott ist der, die Dinge ordnet. Du denkst, ach, ich bin in Sicherheit. Mir wird nichts passieren. Wenn wir wieder Boden unter den Füßen haben, wenn wir wieder im Glauben ein bisschen stabil sind, wenn wir uns gefangen haben, wenn wir ein bisschen Oberwasser haben und so weiter und denk, jetzt habe ich die Übersicht. Oh Herr, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und da passiert wieder, da predigt der Prediger eine ganz besondere, komische Predigt und spricht mich an und zeigt sogar mit dem Finger auf mich. Ja, sowas passiert. Wenn ich denke, bei mir ist jetzt alles in Ordnung, ich habe alles gemacht, Herr, was soll ich noch tun? Und jetzt wird dein Thema angesprochen. Und wie ist damit? Was ist mit ihm und was ist mit ihm? Wenn wir uns wieder erholt haben, dann beginnt Gott wieder weiter. Und beim Jakob war es genauso. Als er sich wieder gefangen hatte, als er seine Rahel hatte, als er seinen Besitz hatte, dann kam wieder was. Jetzt sollst du nach Hause gehen. Gott weiß, was und wie viel wir vertragen können und was wir verkraften können. Er weiß, was er von uns erwarten kann. Jakob, jetzt, du hast es überwunden. Du bist hier, hast dich bewiesen als Kind Gottes. Und jetzt geht zum nächsten Punkt über. Und wir werden nicht fertig mit den Städten Judäas, bis Jesus wiederkommt. Ja, wir werden nicht fertig mit unserem Leben, bis Jesus wiederkommt. Du denkst ja, ja, ich werde schon fertig. Nein, bis du ins Grab gehst, bis du den letzten Schnaufer machst, du wirst nicht vorher fertig mit diesen Dingen. Manche Leute denken, ja, ich bin schon fertig. Dann kommt eine Krankheit. Da kommt ein Unfall. Da kommt eine Krise. Da kommt irgendetwas anderes. Da wirst du beleidigt und angegangen und angegriffen. Oh, und dann geht's wieder vom Neuen, der Kampf, dieser Glaubenskampf. Wenn alles gut geht, dann sagt der Herr zu dir, na, jetzt geht's ein Stückchen weiter. Jetzt gehst du heim ins gelobte Land. Und dann, der Esau kommt dir entgegen. Dann hörst du die Nachricht, was da los ist. Dann hörst du irgendwelche Nachrichten, die bringen dich durcheinander. Jetzt kannst du dich mit deinem Bruder treffen. Jetzt bist du reif. Viele Menschen sind nicht reif, anderen Menschen zu begegnen. Menschen zu begegnen, Situationen zu begegnen, wo sie sich versündigt haben, wo sie Fehler gemacht haben, wo sie andere verletzt haben. Du bist erst in der Lage, wenn du gereift bist, selber diese Dinge erlebt hast. Jetzt kannst du deinem Bruder begegnen, jetzt kannst du mit ihm reden. Und jetzt wirst du freundlich mit ihm reden. Nicht mehr so derb, von oben herab, auf gleichen Ebene wie er. Esau hörte von der Rückkehr seines Bruders, dass er wieder irgendwo sich an der Grenze von Bethel und Sichem und so weiter sich rumtreibt. Und er erwacht in ihm der Groll, der hat mich betrogen. Der hat mich betrogen. Ich werde nicht vergessen, ich evangelisiere in Epping, das ist bei Heilbronn, verteile mit Traktate auf der Straße und lade die Leute ein. Und dann treffe ich einen Mann auf der Straße und gebe eine Einladung, wie der Zufall es will. Manchmal treffe ich gebe Einladung. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu der und der Versammlung. Dann guckt er mich in die Augen und sagt, ist Bruder oder ist Herr sowieso in der Gemeinde? Kommt er auch zu Ihnen? Ja. Sage ich, ja, der kommt. Netter Kerl. Sage ich, dann sagt er, dann komme ich nicht. Und dann habe ich gesagt, warum denn nicht? Ich komme nicht. Und ich werde da, wo er ist, nicht hingehen. Ich habe gesagt, aber ich lade Sie doch ein. Ich lade Sie doch freundlich ein. Und dann habe ich gesagt, können Sie mir Ihren Namen sagen? Sagen Sie mir Ihren Namen. Und ich werde mit dem Bruder sprechen, was da los ist. Und dann habe ich mit dem Bruder gesprochen. Da sage ich abends im Gottesdienst, Bruder, sowieso, ich habe den Bruder auf der Straße getroffen. Und er sagt, er kommt nicht, wenn du da bist. Und dann erzähle ich ihm, was ist da vorgefallen? Sagte, ich weiß auch nicht, dass irgendetwas, wenn ich in der Gemeinde bin, verlässt die Gemeinde und geht woanders. Wenn ich wieder in der anderen Gemeinde bin und er kommt da hin oder ich komme dorthin, dann geht er weg von mir. Er will mit mir nichts zu tun haben. Dann habe ich gesagt, Bruder, wir müssen miteinander reden. Wenn es so weitergeht, können wir nicht einmal im Himmel gehen. Dann geht er aus dem Himmel raus, wenn du dort ankommst. Oder er will gar nicht dorthin. Und dann habe ich einen Termin ausgemacht, da den Bruder sehr gut gekannt, waren Schulfreunde, waren Jungs. Und ja, und dann habe ich ihn, die beiden nebeneinander gehabt, dann steht es nicht da. Und er wollte mit mir reden, der war 60 Jahre alt, oder über 60 waren die beiden Herren alt. Und dann reden wir miteinander und sagt, er hat mich betrogen. Und sage ich, um was? Um 60 Pfennig. Verstehst? Die sind zur Apotheke gegangen und der hat das Geld irgendwie da eingesteckt für sich. Der hat mich betrogen um 60 Pfennig. Und das geht und das ging jahrzehntelang. Die haben keinen Frieden gehabt wegen dreckige 60 Pfennig. Der hat mich betrogen für 60 Pfennig. Ich habe gesagt, guck mal, ihr wollt ja Brüder sein. Ihr seid alle beide Christen. Das habe ich festgestellt inzwischen. Ihr wollt alle beide in den Himmel. Und wegen 60 Pfennig lasst euch den Himmel verderben. Und ja, dann wohl oder übel, dann sagt der Bruder aus meiner Gemeinde, sagt der Bruder, du, ich bin mir gar nicht bewusst gewesen, ich habe es gar nicht gemerkt. Und vielleicht hast du auch solche Fälle, wo du gar nicht gemerkt hast, warum geht mir der andere ständig aus dem Weg? Und ich habe gar nicht gemerkt, könntest du mir vergeben? Tränen fingen dem alten Mann runterzulaufen. Könntest du mir vergeben? Ich habe es gar nicht gewusst. Dann sagt er, so siehst du auch aus. Verstehst du? So leichtfertig und oberflächlich und gleichgültig. Aber weißt du, ich möchte auch Frieden haben. Ich möchte auch Frieden haben. Ich möchte auch in den Himmel kommen. Und ich möchte dir nicht aus dem Weg gehen. Ja, wegen 60 Pfennig. Ich vergebe. Und du, da haben sich die zwei alte Herren sich umarmt und geküsst und einander verziehen. Und da eine Bruder aus meiner Gemeinde hat geweint und gesagt, Bruder, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich viel früher das gemacht, aber ich habe es nicht geahnt. Vielleicht haben wir auch solche Situationen in unserem Leben, was wir nicht geahnt haben, wo einfach kein Friede da ist, nichts in Ordnung gebracht wurde. So. Plötzlich, hier werden alte Rechnungen beglichen zwischen Jakob und Esau. Und Jakob weiß, ich habe ihn betrogen um seinen Erstgeburtssegen. Eigentlich ist der Esau selber schuld. Aber soll ich mit dem Erstgeburt anfangen? Dafür kann ich mir nichts kaufen. Kann's haben. Und ich will meinen Bauch füllen mit dem Linsengericht. Wir kennen ja diese Geschichte. Und Jakob wird unruhig, als er hört. Ihm wird sogar schlecht. Er bekommt Stress. Er steckt in eine Zwickmühle, in eine Sackgasse. Aber was soll ich tun, Herr? Er teilt die Familie. Er weiß, dass wenn es jetzt hart kommt, wenigstens ein Teil meiner Familie überlebt. Der einen gehen dahin und der andere gehen auf der Seite. Und ich bleibe vor Gott. Und dann ringt er dort an diesem Jabok, ringt mit Gott, 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 Gott. Wir wissen, als er floh aus dem gelobten Land, als er Vater und Mutter verließ, da lesen wir in der Bibel, und die Sonne ging unter. Und in vielen Menschenleben geht die Sonne unter, wenn wir von Gott weggehen, in Sünde weiterleben. Die Sonne geht unter. Und dann, nachdem er mit Gott gerungen hat und der Engel ihn gesegnet hat, dann heißt es, und die Sonne ging wieder auf. Merkwürdige Bemerkungen manchmal in der Bibel. Und die Sonne ging wieder auf, so wie die zwei Herren da in Eppingen. Ja, wie konnten wir so lange uns so bittere Wurzeln in unserem Herzen aufgehen lassen? Gott will die beiden Brüder zusammenbringen, die verfeindet waren, dass sie sich versöhnen und dass sie wieder Freunde sind. Brüder, Zwillinge sogar. Weißt du, Zwillinge sind ganz besondere Menschen. Gott möge die Zwillinge segnen. Die Begegnung soll eine Versöhnung werden hier. Und Gott schafft diese Vergebung. Nur Gott macht es möglich. Wenn Gott nicht hilft, wenn Gott nicht beisteht, wenn Gott den beiden Herren nicht beigestanden wäre, die wären heute noch zerstritten und beide wären in der Hölle, in aller Liebe, in der Gottesferne. Denn Sünde kommt dort nicht hinein ins Reich Gottes. So, was Jakob für unmögliche, wir können da nicht mehr Frieden schaffen. Bei Gott ist alles möglich. Auch das größte Problem kann gelöst werden. Gott machte, was Jakob nicht konnte. Gott selbst brachte die beiden gegensätzlichen Brüder zusammen. Esau und Jakob waren so grundverschieden. Der eine ging jagen und der andere war am liebsten in der Küche und hat gekocht und gebrutzelt und im Stall gearbeitet. Ja, waren grundverschieden. Doch Gott hat diese beiden zusammengebracht. Für Gott war das ein Kinderspiel. Eine Kleinigkeit. Die Gnade macht es möglich. Und sie konnten wieder einander, miteinander reden. Die Gnade macht es möglich, dass wir uns einander wieder annehmen, obwohl wir grundverschieden sind. Dass wir einander uns wieder verstehen und akzeptieren. Ja, und uns wieder vertragen und einander aushalten. Manchmal ist es schwierig, jemanden auszuhalten, der viel spricht oder einem auf die Nerven geht und so weiter. Ja, und oder der andere, der überhaupt nichts sagt, ist manchmal viel schwierig, verstehst du, oder kritisiert. Aber Gott macht es möglich, dass du die Schwachen im Glauben tragen kannst. Und es gibt genug Schwache unter uns. Ja. Viele gehen zum Abendmahl, schlürfen das Abendmahl und was weiß ich da, das Brot, und sie können nicht unterscheiden den Leib des Herrn. Der Leib des Herrn ist etwas Gemeinsames. Wir sind alle zusammen, wir sind eine Familie, wir gehören zu einem Korpus, zu einem Körper. Jesus Christus ist das Haupt und wir sind seine Glieder. Aber weil viele nicht unterscheiden können den Leib des Herrn, dass wir alle zusammengehören, deshalb gibt es unter den Christen so viele Kranke, so viele Schwache, und manche sind schon gestorben. Die kannst du abschreiben. Es gibt so viele Menschen, so viele Christen, die können einander nicht riechen und schmecken. Und jetzt liegen diese beiden, wie diese zwei Herren, ich kann es mir gut vorstellen, in den Armen und weinen und weinen. Und die können es nicht fassen. Und die sind noch Nachbarn gewesen. Verstehst du? Aber die wollten miteinander nichts zu tun haben. So geht es. In meiner Bibel heißt es, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder, und das gilt für Schwestern genauso, bei den Schwestern ist es noch manchmal viel schlimmer, wenn Schwestern und Brüder in Eintracht beieinander sind und so weiter, da verheißt der Herr den Segen. Warum manchmal Menschen gemeiner nicht gesegnet sind, weil Leute im Knatsch miteinander liegen, miteinander streiten. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich bin lang genug Pastor. Ich musste eine Gemeinde in Neuenstadt schließen, eine Pfingstgemeinde. Und ich habe diese Gemeinde mit übernommen, weil es zu meinem Bezirk gehörte. Und da bin ich in dieser Gemeinde. Da sitzt eine Familie auf der Seite und die andere Familie auf der Seite. Und die wollen miteinander nichts zu tun. Die einen gehen raus, wenn die anderen rausgegangen sind, oder umgekehrt. Und irgendwo habe ich mich gefragt, da ist irgendetwas, was nicht in Ordnung ist. Und die Gemeinde ist in den letzten Jahrzehnten, wo hier andere Brüder gedient haben, nicht gewachsen. Habe ich gefragt, was ist da los? Und dann habe ich mal eine Geschäftsversammlung gemacht und mit den Leuten gesprochen. Dann haben sie mir erzählt, nach dem Krieg haben sie ein Schwein gekauft und das Schwein, dieses Familien, das Schwein haben sie halbiert. So, aber die anderen haben mehr gekriegt. Und so weiter. Die haben sie benachteiligt, angeblich, von diesem Schwein. Und deswegen haben sie so einen Knatsch gehabt. Also, diese Familien sind so auseinandergebracht worden, nur wegen einem Schwein. Weil die einen mehr gekriegt haben als die anderen. Und dann hat die andere Familie gesagt, wir haben denen sogar ein Schwein später noch gekauft, damit sie endlich mal Ruhe geben. Aber nein, sie haben uns betrogen. Und weißt du, ich habe die Gemeinde aufgelöst, habe gesagt, Leute, diesen Saftladen werde ich nicht mehr betreuen. Ich habe mir dieses Grundstück wurde auch nachher später verkauft. So, ich will hier nichts damit zu tun haben. Wenn ihr keinen Frieden schafft, wird Gott uns nicht segnen, kann Gott uns nicht segnen und Gott will uns auch gar nicht segnen. Der Friede Gottes ist es, was ihr Herzen regieren will. So, und dann habe ich einen VW-Bus gekauft für das Geld und habe die Leute, wer in die Gemeinde von denen kommen wollte, nach Heilbronn bringen lassen. Aber du siehst, manchmal gehen ganze Gemeinden zugrunde, weil Christen so sich auseinanderdividieren. Die haben mich betrogen. Nur wegen materieller Dinge. Und ich kann mir hier gut vorstellen, bei Esau und Jakob, was da für eine Sauerei war. Es ging um viel mehr, um Erstgeburtssegen. Wie lieblich und fein ist es, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beieinander sind, wo Brüder miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig ergänzen, füreinander beten, einander helfen, einander besuchen. Ja, und nicht sagen, die haben mich betrogen. Wir sind alles Betrüger. Lasst uns ganz ehrlich sagen, wir sind alle ungerecht. Wir machen alle Fehler irgendwo. Wir übersehen manchmal, so wie der eine Bruder, ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich da den um 60 Pfennig was betrogen habe, verstehst? Und wahrscheinlich haben sie auch gar nicht gemerkt, dass die das Schwänzchen vom Pferd, von dem Schwein genommen haben und so weiter und etwas mehr oder weniger Fleisch bekommen haben von der Sau. Ja? Oft sind Kleinigkeiten. Und der Teufel versteht durch Kleinigkeiten das Volk Gottes auseinander zu dividieren. Nur durch Lappalien. Irgendein Fehler. Ein Wort. Was vielleicht ausgerutscht ist, was du gar nicht gedacht hast. Ja. Esau macht dann nachher, als sie sich versöhnt haben, ein großartiges Angebot. Er sagt, ich bin bereit, mit meinen Soldaten, mit als Schutztruppe dich zu beschützen von den Plünderer, Weglagerer. Ja, ich stehe zur Verfügung, ruf mich an. Und sie, den Jakob hier, ja, der Esau war plötzlich so besorgt um seinen Bruder, dass ihm nichts passiert. Und er wusste, in Kanaan, das sind wilde Leute, Riesen, Bestien. Deshalb wurden die Kanaaniter auch vertrieben. Da wohnen auch die Hethiter, ein grausames Volk. Ihm lag das Wohlergehen seines Bruders am Herzen, dass ihm nichts zustößt, dass ihm nichts Negatives begegnet. Das ist, wenn Gott einen Menschen verändert, dann hast du eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Sicht. Dann suchst du das Beste des anderen, nicht dein Bestes. Nicht, dass ich Hauptsache Frieden habe, Hauptsache habe ich meine Ruhe, Hauptsache mir geht keiner auf die Nerven, Hauptsache mich belästigt niemand, Hauptsache mich verfolgt niemand, Hauptsache mich jagt niemand, Hauptsache mich, ja, treibt niemand. Esau war ein Mann des Militärs, er marschierte, wie Soldaten marschieren. Er war immer noch der Alte, er war ein Treiber, vorwärts, 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 rückwärts niemals, verstehst du, weiter, schnellen Erfolg, schnelle Siege. Esau war ein Perfektionist, ein Militarist. Das müssen Militaristen sein. Perfektionisten, alles genau und schnell und beweglich und flexibel sein. Er wollte nur schnell sein Ziel erreichen, schnelle Durchbrüche, schnelle Lösungen. Das war Esau. Aber unser Jakob, der war in der Schule Gottes. Und bei Gott lernt man ganz was anderes als nur Militär. Er war nicht mehr der Gleiche, nicht mehr der Alte. Das war der Jakob einmal. Und jetzt, er versteht den Esau ganz gut. Esau, du hast noch nicht das durchgemacht, was ich durchgemacht habe. Mach, du, es ist schön und lieb, dass du mir das Angebot machst hier. Ja, ich vertraue jetzt dem Herrn. Und hier hat Jakob etwas gelernt, Gott zu vertrauen, auf Gottes Schutz zu bauen. Wenn Gott mich nicht beschützt, Esau, dann falle ich durch. Ja, ich muss Rücksicht nehmen auf meine Schäfchen, kleinen Schäfchen. Ich muss Rücksicht nehmen auf die Kälber. Ich muss Rücksicht nehmen auf die kleinen Babys. Ja, ich muss Rücksicht nehmen. Und das ist, was der liebe Gott mit unserem Leben macht, rücksichtsvoll. Christsein bedeutet, rücksichtsvoll zu sein auf seinen Bruder, auf seinen Nachbar, seinen Mitmenschen. Ja, nicht nur, Hauptsache ich bin gesegnet, Hauptsache ich komme in den Himmel. Und was ist mit dem anderen? Er weiß noch nichts, dieser Esau von den Kleinen, von den Schwachen, die nicht mitkommen, die nicht schaffen, dieses Tempo, was er drauf hat. Und so viele Christen vergessen, dass sie auch mal Anfänger waren. Wenn ich so alte Christen manchmal zuhöre, was sie sich unterhalten, ja, der ist noch nicht so weit. Als du so alt warst im Glauben, wie die jetzt gerade oder jener ist, verstehst, warst du auch so weit? Ich denke manchmal, so wenn ältere Leute sich unterhalten über die Kinder draußen auf der Straße, dieses Geschrei, und ich musste mit jemandem sprechen und sagen, ja hör mal, hast du nicht auf der Straße getobt? Hast du nicht auf der Straße geschrien? Hast du nicht auf der Straße geballert und was weiß ich, alles Mögliche? Ja, und jetzt, du siehst, wir haben alles vergessen, dass wir auch mal Kinder waren, dass wir auch mal Teenies waren und dass wir auch unseren Eltern auf die Nerven gegangen sind. Ja, das haben wir alles vergessen. Natürlich, wir sind jetzt erwachsen, aber wir haben vergessen, dass wir mal Kinder waren. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich des Himmels kommen. Viele haben das vergessen. Jakob hat es wieder gelernt, Rücksicht zu nehmen auf die Kleinen, Schwachen und so weiter. Dass man auf sie Rücksicht nehmen muss sogar, die kommen noch nicht mit. Und auch Geschwister in der Gemeinde, ich predige auch für viele Gläubige können nicht verstehen, dass manche Geschwister noch nicht so weit sind, dass sie vieles noch nicht verstehen. Und die Geschwister brauchen Verständnis für die anderen. Ja, und wir brauchen Verständnis. Und wir sind immer noch die Alten. Wir denken so wie früher. Ich hab's gemacht. Wir haben da 7 Stunden gebetet und wir waren durch. Er ist ja noch der Alte, dieser Esau. Er war noch nicht in der Schule Gottes, in der Schule Gottes. In der Schule Gottes lernt man ganz andere Lektionen. Jakob hat bei Gott ganz andere Lektionen gelernt, Rücksicht zu nehmen, zu arbeiten, vergeblich zu arbeiten, umsonst zu arbeiten, zu dienen zuerst einmal. Jakob wusste, mein Bruder geht immer von sich aus. Aber hier, der Jakob hat plötzlich, ja, er geht von seinen Kindern, von seinen Schäfchen, von seinen Kälbern aus. Er sagt, ich kann das denen nicht mehr zumuten, dass wir so hetzen. Jakob lehnte das gut gemeinte Angebot Esaus ab. Ihm taten die Kinder, die Schafe und der ganze Nachwuchs leid. Ich weiß, Beduinen können nicht so schnell Zelt abbauen, schnell weitermarschieren. Langsam wollte er vorwärts gehen. Und ich möchte auch hier etwas betonen. Liebe Christen, liebe Kinder Gottes, wir müssen lernen, langsam vorwärts zu gehen. Auch geistlich. Langsam. Alles, was schnell ist, ist Unsinn. Alles, was schnell ist, dass wir auf die Schwachen Rücksicht nehmen, dass wir auf die Schwachen Acht geben und ja, dafür sorgen, dass keines dahinter bleibt. Und wir wissen, so stark wie das schwächste Glied einer Kette ist, so stark ist die Kette. So stark wie das schwächste Glied in unserer Gemeinde ist, so stark ist unsere Gemeinde. Und jetzt kannst du nachdenken. Esau verstand seine Argumente, willigte ein und zog mit seinen Männern davon. Verstehen wir die Argumente Jakobs, die Argumente Gottes? Nehmt Rücksicht aufeinander. Weißt du, da fängt es schon an. Es ist in dem Korintherbrief ist eine Diskussion über Alkohol oder im Römerbrief auch. Paulus schreibt ja, um der Schwachen willen würde ich kein Glas Wein trinken. Um den Schwachen willen, da würde ich nur Wasser trinken. Ich habe kein Problem mit Glas Wein zu trinken, aber wenn der Schwache da ist, der wird fallen. Ein Ex-Alkoholiker, wir haben mal einen Fall gehabt bei uns in Heilbronn, der war sogar Missionar in Brasilien, kam zurück und mein Bruder denkt sich nichts, macht ein Fondue, Käsefondue und da ist Alkohol drin und plötzlich wird der Teufel geweckt in ihm und er verschwindet und 3 Tage wusste seine Frau und die Familie nicht, wo er steckt. Der ging in die nächste Tankstelle, hat Alkohol gekauft, sich besoffen und ist mit Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und Schuld war niemand anders als mein Bruder mit seinem Fondue, wo Alkohol drin war. Wir sollten auch auf die Schwachen Rücksicht nehmen. Natürlich, der Schwache muss stark sein. Ich bin ja auch stark. Nein, Gott will, dass wir die Schwachen tragen. Nicht die Schwachen, die nicht können oder die nicht wollen, sondern die nicht können. Dass wir die Leute verstehen. So ist auch verstanden und er zog ab. Auch die Gemeinde besteht aus vielen Schichten, verschiedenen Schichten von Menschen. In der Gemeinde gibt es unter den Christen neubekehrte Anfänger. Es gibt geistig Behinderte, dass sie nicht mitkommen. Verstehe ich nicht, von wovon er redet, von sich selbst oder von jemand anderem. In der Gemeinde Jesu gibt es Laue. Du sagst, Bruder Matthäus, das darf gar nicht geben. Doch, die gibt es. Und zwar in Masse. Im Volk Gottes gibt es Hinkende und Träge und Rückfällige. Und die musst du verstehen. Und ich habe eins gelernt in meinem Dienst als Pastor, alle diese Gruppen zu tragen, zu verstehen, auch die Rückfälligen, die wiederkommen. Ich habe hier in Berlin, in der Kapelle hatten wir noch damals Gottesdienste, da war eine Frau, die war 3-mal Mitglied bei mir und ist 3-mal ausgetreten. Die sagte, der Herr hat mir gezeigt, das ist jetzt in die und die Gemeinde, war sie in der Gemeinde und plötzlich steht die liebe Schwester wieder in der Gemeinde und will zum Gottesdienst kommen. Darf ich wiederkommen? Sag ich, ja, kannst kommen. Und was ist passiert? Der Herr hat ihr gezeigt, sie soll wieder zurückgehen. Nach einer Weile kommt sie wieder. Der Herr hat mir wieder gezeigt, dass es bei uns eine neue Gemeinde aufgemacht worden. Das ist mein Platz, dort soll ich mithelfen und Reich Gottes bauen. War sie weg. Und das nächste Mal kam sie wieder. Kam sie wieder nach einer Weile wieder zurück. Weißt du, viele Leute sind so wankelmütig. Und wir müssen auch die Wankelmütigen tragen, die Schwachen tragen. Paulus hat in Korinth die Geschwister getragen. Das war ein Sauhaufen, die Korinther Gemeinde. An die Heiligen zu Korinth. Verstehst du? Da schreibt er sogar solche Dinge, was dort passieren, das weiß nicht einmal die Welt zu berichten. Ja, nicht einmal die Heiden. So, nicht alle Christen sind Marathonläufer, Renner und Antilopen. Es gibt auch, ja, viele sind stark, viele sind Draufgänger. Aber es gibt auch viele Feiglinge und Ängstliche und Zahme. Es gibt auch die Stillen im Lande, die gar nicht so aus sich raus können. Viele sind vorsichtig, umsichtig. Und die Gemeinde Jesu hat auch Schnecken. Nicht nur Antilopen. Auch die Schnecken. Verstehst du? Und wir müssen auch Zeit lassen, dass die Schnecke mitkommt. Nicht jeder ist eine Antilope und nicht jeder ist eine Schnecke. So, wir müssen das alles so nehmen. Manche sind nur Häschen. die hüpfen hin und her in aller Liebe. Der Hirte muss, und das habe ich gelernt, Rücksicht nehmen auf alle möglichen Typen, auf den und jenem. Jeder hat eine eigene Prägung, eine andere Erfahrung, eine andere Führung. Manchmal denke ich, warum sind die Leute so und so? Ich glaube hier sogar in der Nazareth-Kirchstraße eine Frau gehabt, die kam zu spät und bevor ich Amen gesagt habe, ist sie gegangen. Glücklicherweise habe ich irgendwo mal ihre Adresse erwischt und habe sie angefragt. Sage ich, warum kommst du zu spät, also nachdem ich angefangen habe, und warum gehst du, bevor ich Amen sage? Dann sagt sie, ich bin von so vielen Christen verletzt worden, ich möchte niemand begegnen. Ich möchte meine Ruhe haben. Und das habe ich verstanden. Ich habe verstanden, warum die ganz schnell, wenn ich Amen gesagt habe, war sie weg. Sie wollte keinem die Hand schütteln. Sie wäre so verletzt worden. Und es gibt so viele verletzte Christen, glaub mir das, auch hier in Berlin. So, niemand ist dem anderen gleich. Für einige geht es nicht schnell genug. Sie können nicht schnell erwarten, ja, bis sie in die nächste Etappe kommen, in die nächste Kategorie. Bis jemand ihnen wieder eine Arbeit gibt, einen Auftrag gibt. Andere brauchen eine innere Heilung, weil sie so verletzt sind. Sie sind erschöpft. Sie können nicht mitgehen. Geschwister, und genau das ist, was ich hier appelliere, wo ich aufrufen möchte. Leute, lasst uns aufeinander Rücksicht nehmen. Auch im Geistlichen, auch in der Familie, auch in der Gemeinde, auch privat, egal wo ist, auch in der Gesellschaft. Lasst uns Rücksicht nehmen aufeinander. Bei Gott sollen alle mitkommen. Und wir müssen uns nach dem Schwächsten richten. Und ich habe eines festgestellt, mit den Schwachen lernst du unheimlich viel. Nicht er will nicht, er kann nicht. Er kann über seinen Schatten nicht springen. So soll, wie manchmal so in der Mannschaft Gottes, ja, auf den Schwächsten Rücksicht nehmen. Gott überfordert niemand. Und Gott richtet sich nicht nach unserem Tempo, sondern er hat seine eigene Geschwindigkeit. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Und mir tut manchmal der arme Hirte so leid. Er kann nicht, sollte natürlich allen recht machen. Er wird von allen Seiten bedrängt. Mach das, mach das, mach jenes und so weiter. Du sollst auf den hören und auf jenem hören. Kannst du das nicht mal sagen in deiner Predigt? Weißt du, Leute kommen zu mir. Pastor Matthäus, könntest du das nicht in deiner Predigt sagen? Nein, ich sage das, was der Herr mir zeigt zu sagen. Aber manche möchten, dass man, der sagt, ein bisschen schneller, 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 schneller. Um Menschen führen zu können, braucht man viel Erfahrung. Und die bekommt man, wenn man selber durchgegangen ist hier. Wenn man selbst gelernt hat in der Schule Gottes, so wie Jakob damals, in Geduld und Weisheit. Von Jesus heißt es einmal, stellen wir sowas vor. Jesus kam in diese Welt und wir haben den ganzen Monat August über Jesus gesprochen. Jesus, er nahm zu an Gnade und Weisheit bei Gott und den Menschen. An Gnade und Weisheit. Nicht nur, dass er Gnade bekommen hat, sondern er hat auch Gnade gegeben. Nicht, dass er Weisheit bekommen hat, er hat auch Weisheit gegeben. Er nahm zu. Ja, an Liebe, Weisheit und so weiter. Du musst auch deine Geschwister tragen können. Jesus musste auch seine Geschwister tragen und ertragen. Die haben gesagt, der spinnt. Ja, sogar seine eigene Mutter, du bist verrückt, bist wahnsinnig. Komm zurück nach Hause, mach nicht diese Mission, die werden dich noch kreuzigen. Esau kennt den Drill. Er kennt nur Drill, nur Kommando, nur Befehle, nur vorwärts, 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 nur den Kasernenhof. Aber Jakob hat Mitleid gelernt. Plötzlich fühlt er mit, was er vorher nicht konnte. Und so viele Christen können nicht mitfühlen mit den anderen, nur ich. Die denken nur ich. Jakob kann plötzlich barmherzig sein. Plötzlich tun ihm die jungen, kleinen, zarten Lämmlein leid. Die Unerfahrenen, die Unreifen, die Unentwickelten. Ja, die noch nicht den Marsch mitgemacht haben. Die noch nicht so richtig laufen können. Die vielleicht noch auf alle vier krabbeln. Ja, die noch nicht mit den Erwachsenen Schritt halten können. Also, man muss wandern. Als Beduine, von Ort zu Ort. Die brauchen noch Milch. Bei Milch, verstehst? Die brauchen noch einfache Nahrung. Ja, kannst du nicht da ein bisschen mehr Wahrheiten bringen? Paulus sagt im Hebräerbrief, wenn es von Paulus ist, dieser Hebräerbrief, ist ja egal. Ja, wir müssen auch mal feste Speise vertragen. Aber Kinder vertragen nicht einmal Salz. Ja, ihre ganze Babynahrung bis zum 8., 9. Monat darf nicht gesalzen werden. Nur in Liebe. Verstehst? Ja, Salz, verstehst? So richtig Heiligung. Richtig Feuer. Viele Menschen sind noch nicht erwachsen. Sie brauchen Milch, Babynahrung, leichte Kost. Ja, auch geistlich, verstehst du, auch als Prediger, man muss leichte Kost den Leuten servieren und den anderen auch doch die Wahrheit sagen. Das ist nicht immer einfach. Jakob denkt plötzlich, ja, auch an die Gebrechlichen, die einmal mal stark waren, die aber etwas zerbrochen hat, die irgendwo, ja, geknickt worden sind, die nicht mehr so leuchten, die nicht mehr so strahlen wie vorher. Ja, durch irgendeinen Umstand, jetzt können sie nicht mehr das, was sie einmal konnten, so wie diese eine Frau. Ich bin so verletzt von Christen, ich möchte nicht viel zu tun haben. Wir müssen auch die verstehen und die ertragen und die verkraften und sagen, ja, was ist das für eine Gemeinde? Verstehst du, die gehen schnell, kaum, der Pastor hat kaum Amen gesagt, hauen die schon ab. Ja, stell dir mal vor, sowas gibt es. Das habe ich in Heilbronn erlebt, das habe ich in Stuttgart erlebt, das habe ich in Berlin schon x-mal erlebt, dass die Leute so verletzt sind. Die wollten mit niemandem, auch nicht mal vom Pastor angesprochen werden. Die hören das Wort Gottes, beten den Herrn an, singen, opfern, unterstützen die Gemeinde. Jakob ist plötzlich liebevoll geworden, rücksichtsvoll, verständnisvoll. Er hat selbst Gottes Nähe, Gottes Güte, Gottes Erbarmen gespürt. Er hat eine gewaltige Veränderung erlebt. In diesen 21 Jahren hat Gott unheimlich viel getan. Dann weißt du, wie lange es noch bei dir dauert, bis du so weit kommst, dass du so weit bist wie der Jakob. Barmherzig, gnädig und gütig. Ja, die Gebrechlichen, die früher, ja, anno dazu mal schwere Lasten getragen haben, die sind überfordert, die sind zusammengebrochen. Man hat ihnen Aufgaben gegeben, man hat, ja, das und das, kannst du nicht das und das machen. Die haben so viel gemacht, dass sie gesagt haben, ich kann gar nichts mehr jetzt. Jetzt bin ich fertig, bin ich erledigt. Wir müssen auch die verstehen, die sagen, ich schaff's nicht mehr. Früher waren sie schnell und flink und knackig und flexibel und gelenkig. Und jetzt können sie das nicht mehr aus irgendwelchen Gründen. Irgendetwas ist in ihrem Leben passiert. Jakob hat Geduld mit den Gebrechlichen. Die Frage ist, hast du Geduld mit den gebrechlichen Brüdern und Schwestern in deiner Umgebung, wo du auch bist? In deinem Wohnbezirk, in deiner Familie. Auch in deiner Familie gibt es Gebrechliche. Plötzlich liegen, ja, dem Jakob sogar die Schafe am Herzen, das Vieh. Du siehst, ein Mensch, der sich bekehrt, erbarmt sich auch seines Viehs, seine Viecher. Und wie du mit den Tieren umgehst, das zeigt sich, ob Gott dir begegnet ist oder nicht. Die meisten Leute, die mit Tieren nicht umgehen können, können auch mit Gott nicht umgehen, mit Menschen nicht umgehen. Ja, ist so wichtig. Das Erste, wo Jesus seine Arbeit begann, ich bin immer entsetzt, wenn ich so Jesus betrachte, und habe gedacht, guck mal, ich habe gedacht, er predigt auf dem Marktplatz. Nein, er predigte und hielt sich bei den Tieren, Matthäus 4, er hielt sich, bevor er irgendwo predigte, der Apostel sich erwählte, er hielt sich bei den Tieren, bei den wilden Tieren sogar noch auf. Was hat er gemacht? Den Löwen gestreichelt, wenn es einen gab, aber die Hyäne oder was weiß ich, die wilden Tiere. Und Gott will uns lernen, dass wir sogar mit den wilden Typen umgehen können. Tiere sind ein Bild für den Menschen. Sind am gleichen Tag geschaffen wie der Mensch. Jesus hat zuerst mal bei den Tieren gewirkt und hat sogar ein Tier als erstes erlöst, bevor er Menschen erlöste, hat er ein Tier erlöst, den Esel, der irgendjemand getötet hatte, der war angebunden, zur Steinigung freigegeben. Wer das Tier findet, der kann das Tier steinigen. Und dann sagt Herr Jesus seinen Jüngern, geht und bindet den Esel los und bringt es her. Und dann ist er heilend auf diesen Esel geritten. Der Esel war das erste Wesen, das Gott erlöste. Und was glaubst denn du? Der wurde nicht gesteinigt. Die Leute haben sogar die Kleider ausgebreitet und sagt, dass das Tierchen da mit dem Herrn Jesus auf dem Rücken da so schön durchziehen konnte. Ja. Und ich habe eines festgestellt, wenn ein Mensch zu Tieren grausam ist, ist er auch zu Menschen grausam. Denn der Teufel will die ganze Schöpfung, die Natur verderben, zerstören und ruinieren in aller Liebe. Wir müssen uns nicht treiben und jagen lassen, so wie Jakob. Er hat es gelernt. Uns treibt nur der Teufel. Wir haben wenig Zeit, ganz schnell was machen. Nein, Gottes Mühlen malen trefflich und fein. Gott will gesunde Kinder haben, gesunde Gemeinde haben, gesunde Schafe haben, gesunde Menschen haben. Das will Gott. Du musst dich nicht treiben lassen und hetzen. Ja, Gott sagt, komm her zu mir und fühl dich wohl in meiner Nähe. Mit deinem Tempo geht er mit, ohne Druck und ohne Manipulation und ohne Stress. Stress macht die Menschen krank. Und Gott hat den Jakob erlöst von dem ganzen frommen Stress. Ja, der Geist der Gelassenheit, entspannt Dasein. Gottes Herz schlägt für uns, ihr Lieben, für jeden einzelnen Menschen, denn das sind Geschöpfe Gottes, jeder einzelne Mensch, egal wie gut und wie schlecht er ist. In meiner Bibel heißt es, denn wir haben einen hohen Priester, der mit uns Mitleid hat. Mitleid mit unseren Schwachheiten. Jesus sympathisiert mit uns. Er hat alles durchgemacht. Er weiß, was es bedeutet, Flüchtling zu sein, in einem Stall zur Welt zu kommen, nicht anerkannt zu sein, Wanderprediger zu sein, ja, verlassen, verraten zu werden von seinen Freunden, sogar von seinem Lieblings- oder besten Jünger, den Judas Ischariot. Jesus weiß, kennt alles, er kennt jede Situation und deshalb, er kann mit uns mitfühlen. Wenn du leidest, leidet Gott mit. Wenn du weinst, weint er mit. Wenn du traurig bist, ist er mit traurig. Das ist Gott. Ja, er kann mitfühlen. Gott hat mit dir und mit mir, mit uns Verständnis, er ist uns gnädig, weil er weiß, was es bedeutet. Er war hier unter uns, hat mit uns gelebt. Jakob weiß, Gott passt auf mich auf, deshalb, Bruder Esau, es ist lieb, was du meinst. Du willst das Beste für mich, aber Gott will noch was Besseres für mich. Jakob weiß, wir brauchen keine andere Wache, keine andere Begleitung. Gott kommt mit uns schon zum Ziel. Wir müssen uns hüten, dass wir jemand über uns haben oder jemand unter uns haben. Wir müssen lernen, allein Gott verantwortlich zu sein, von Gott geschützt zu sein. Als wir uns vor Jahren selbstständig machten hier, eine selbstständige Gemeinde, eigenständige Gemeinde, eine Freikirche, da riefen mich Leute an und sagten, Bruder Matutis, du brauchst eine Dachorganisation. Da rief die Bewegung an und die Bewegung, möchtest du dich nicht uns anschließen? Ich habe gesagt, Geschwister, tut mir leid, ich kann Verein selber gestalten und so weiter, das Gemeindeleben selber gestalten. Ich brauche keine Dachorganisation. Der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm, der Herr ist meine Zuflucht, der Herr ist meine Burg, der Herr ist mein Fels. Also sie konnten es nicht verstehen. Die ließen mich eine ganze Weile nicht in Ruhe. Du brauchst eine Dachorganisation. In dieser Ökumene oder in der Allianz oder in der Bewegung oder so. Nein, der Herr will unser Burg sein. Und hier verstehe ich den Jakob sehr gut. Der Herr kann auf mich aufpassen. Der Herr kann mich kontrollieren. Ich brauche keine Über- oder Unterorganisation in meinem Leben. Gott ist der, der mich führt und leitet. Von unten und oben, von allen Seiten umgibt er mich. Beides ist falsch und verkehrt. Beides steht nicht im Programm Gottes in der Ausbildung für unser Leben. Lass dich nicht stressen, lass dich nicht treiben. Weißt du, der Teufel will uns verführen, dass du vereinnahmt wirst, von wem auch immer. Lass dich nicht vereinnahmen oder fremder Kontrolle bringen. Wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen. Lass dich nicht treiben. Du, da ist ein Pastor, oder wahrscheinlich war das ein Pastor, in Amerika, Go West, also ging Richtung Pazifischen Ozean und er hat einige Indianer als Träger, Lastenträger gehabt und die haben seine Sachen getragen und dieser Missionar sagt, schneller, 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 wir müssen noch bis heute Abend dort und dort hinkommen und weißt, plötzlich setzen sich die Indianer hin und gehen nicht mehr weiter, sie rühren sich nicht mehr von der Stelle. Dann, ja, sagt er, wollte nicht weitergehen, nein, sagt der Missionar, sagt er, die sagen, die Indianer, die Missionar, du hast uns so getrieben und so gejagt, unsere Seelen sind nicht mitgekommen, wir müssen warten, bis unsere Seele nachkommt. Verstehst? Ja. Und Geschwister, genauso, wir müssen warten, bis unsere Seele nachkommt. Wir werden manchmal so gejagt und gestresst, dass unsere Seele nicht mehr nachkommt. Von der Konferenz, von dieser Versammlung, zu der Bibelstunde, zu der Missionsaktion, zu was weiß ich, wo alles, und unsere Seele kommt nicht mit. Wir haben gar keine Zeit mehr für uns selbst, für Gott und den Heiligen Geist. Unsere Seele kommt nicht mit. So, Gott will, dass wir ruhig und ausgeglichen leben. Psalm 23 ist in einer Umschreibung von einem Japaner, Toki Huyasini, von dieser Toki wird dann das Vaterunser folgendermaßen umschrieben, Psalm 23. Der Herr gibt mir das Arbeitstempo an, hat diese Person gesagt. Ich brauche nicht zu hetzen. Er verschafft mir immer wieder eine ruhige Minute, eine Atempause, wo ich zu mir kommen kann. Er stellt mir ruhige Bilder vor, die meine Seele wieder zur Gelassenheit führen und mir verhelfen. Oft lässt er mir die Dinge ganz mühelos und unversehen gelingen und ich kann erstaunlich genießen und groß von mir denken. Ich bemerke, wenn man sich dem Herrn anvertraut, bleibt das Herz ganz ruhig und ganz still. Und diese Person, diese Toki schreibt weiter: Obwohl ich eine Überfülle von täglichen Verpflichtungen habe, brauche ich doch nicht nervös zu werden. Seine stille Gegenwart befreit mich von aller Nervosität, weil er über alle Zeit und über allen Dingen steht, verliere ich mein Gleichgewicht nicht. Oft mitten im Gedränge gibt er mir ein ermutigendes Erlebnis. Das ist, als ob einer mir eine Erfrischung darreicht. Freude erfüllt das Herz und eine tiefe Geborgenheit umfängt mich. Toki schreibt weiter: Ich spüre, wie mir daraus eine Tatkraft förmlich überströmt, wie mir klar wird und so weiter, dass wenn mein Tagwerk so aussieht, da kann ich genießen, in Ausgeglichenheit aufwachen und ich weiß, es ist mir gelungen. Darüber hinaus macht es einfach mich froh, dass ich meinen Herrn und die Spur sehen kann in meinem Leben, bis ich daheim sein darf. Geschwister, arbeitssüchtige Menschen verwechseln Terminkalender, einen ausgefüllten Terminkalender mit einem ausgefüllten Leben. Manche stehen kurz vor dem Herzinfarkt, hetzen, treiben. Ja, Arbeit ist nicht das ganze Leben. Manche möchten nachher, dass am Grabstein bei ihm steht: Arbeit war sein Leben. Jakob hat entdeckt, in der Ruhe liegt die Kraft. Wenn ich mit meinem Gott im Reinen bin, dann passt Gott mit mir auf mich auf. Ich brauche keine anderen Aufpasser. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Ich brauche nicht andere Leute, die mich beschützen. Falsche Leute, falsche Christen, falsche Dinge. Er schützt mich vor Leuten, die gegen mich verschworen haben, die mich mobben, die mich blockieren und die mich nicht wollen, dass ich befördert werde. Hab keine Angst. Vertrau dem Herrn. Gott wird dich retten. Gott wird dich schützen. Gott wird dich tragen. Wenn Gott mit dir, mit mir, mit uns ist, niemand kann gegen uns arbeiten, kann uns einschränken, kann uns zu etwas zwingen, es sei denn, ich erlaube es. Gott hat meine Lage, unsere Lage unter seiner Kontrolle. Gott will uns verteidigen, so wie beim Jakob. Ja, ich werde dem Herrn noch ein Haus bauen, wenn der Herr mich wieder zurückbringt. Mit einem Stock bin ich über den Fluss gegangen, mit zwei Heeren komme ich zurück. So hat Gott ihn gesegnet. Gott hat den Jakob gerettet, auch als Laban vorhatte, ihn zu töten. 1. Mose 31, Vers 34. Gott sagte zu ihm, dem Laban im Traum: Pass auf, dass du weder noch irgendetwas Böses gegen Jakob unternimmst oder gegen ihn sprichst. Wenn Gott auf deiner Seite ist, musst du vor niemand fürchten, wenn jemand böse gegen dich spricht. Bleib ruhig. Er ordnet deine Verhältnisse. Gott schützt und bewahrt dich vor Korruption. Er kennt deine Situation. Vor ihm bist du nicht verborgen. Der Herr schützt dich vorne und hinten und links und rechts. Denk nur an die Israeliten, 2. Mose 14. Die Wolkensäule war vorne und hinter Israel. Und sie sind trockenen Fußes hindurchgegangen. Jakob hat es beim Laban erlebt und der weiß, Gott ist mit mir. Wenn Gott mit mir ist, der kann mich auch vor den Kananitern schützen, von diesen bösen Kerle da. Psalm 145, Vers 20. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen wird er vernichten. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Halleluja. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der die Seinen bewahrte, die Seinen führte, die Seinen durchbringt. Bei dir bin ich sicher geborgen, Vater im Himmel. Du gehst mit uns. Bei dir sind wir in guten Händen. Mit dir überwinden wir alles, alle Widerstände, alle Probleme, alle Schwierigkeiten. Du bist der gute Hirte. Ich muss mich vor gar nichts und vor nichts fürchten. Halleluja, Halleluja. Du gehst uns wie beim Volk Israel, ja, wie mit dieser Wolkensäule voran. Und ich fürchte kein Unglück, denn dein Stab und dein Stecken trösten mich. Deine Führung tröstet mich. Segne all die Geschwister, die jetzt deine Botschaft gehört haben und noch hören werden in den nächsten Tagen. Vater, dein Name und der Name Jesus sei gelobt in alle Ewigkeit. Amen.